Sie hören die Sendung «Echo der Zeit» von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Auffällige Häufung. Kinder in der Nähe von deutschen Atomkraftwerken erkranken häufiger an Blutkrebs als anderswo. Menschenrechte ins Zentrum. In Portugal eröffnet Regierungschef Socrates den EU-Afrika-Gipfel mit einem Aufruf zum offenen Dialog. Klimaschutz ins Zentrum. An der Konferenz in Bali wird an einer gemeinsamen Abschlusserklärung gearbeitet. Die USA wollen sich zu nichts verpflichten. Zu hinterst in der Sackgasse. In den Kosovo-Gesprächen scheint definitiv keine Bewegung mehr möglich zu sein. Und Tod eines Visionärs. Karl-Heinz Stockhausen war eine tonangebende Figur der neuen Musik. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Karin Britsch.
Das Risiko für Kinder unter 5 Jahren an Leukämie zu erkranken nimmt zu, je näher sie bei einem Kernkraftwerk wohnen. Das zeigt eine Studie im Auftrag des Deutschen Bundesamtes für Strahlenschutz. Im 5 Kilometer Umkreis von mehreren Atomreaktoren erkrankten innerhalb 23 Jahren 37 Kinder an Leukämie. Im statistischen Schnitt wären nur 17 Fälle zu erwarten gewesen. Dass die Kernkraftwerke für die erhöhte Tumorhäufigkeit verantwortlich sind, kann aber auch die neueste deutsche Studie nicht beweisen. Der deutsche Minister für Umwelt, Sigmar Gabriel, will die Ergebnisse durch die Strahlenschutzkommission überprüfen lassen. Beim EU-Afrika-Gipfel in Lissabon versuchen über 70 Staats- und Regierungschefs, die Basis für eine neue Partnerschaft zu legen. Dies betrifft Themen wie die Wirtschaft, die Entwicklung oder die Migration. Portugals Regierungschef und EU-Ratspräsident Socrates hat die Afrika-Vertreter zu einem offenen Dialog ohne Tabus aufgerufen. Das Thema Menschenrechte dürfe nicht am Rande stehen. Auch die deutsche Bundeskanzlerin Merkel hat sich für das Einhalten der Menschenrechte eingesetzt. Im Namen der afrikanischen Vertreter erinnerte Ghanas Präsident Kufur daran, dass die europäisch-afrikanischen Beziehungen jahrhundertelang belastet gewesen seien durch Kolonialisierung, Apartheid und Sklaverei. Knapp eine Woche vor dem Ende des UNO-Klimagipfels auf Bali gibt es einen ersten Entwurf für eine Abschlusserklärung. Darin werden alle Nationen aufgefordert, sich mehr für den Klimaschutz zu engagieren. Die Industriestaaten sollten ihren Ausstoß von Treibhausgasen deutlich senken. Um wie viel konkret ist aber offen. Und die Entwicklungsländer müssten versuchen, den Anstieg ihrer Emissionen zu verhindern. Die USA hatten zuvor bekannt gegeben, dass sie keine verbindlichen Zusagen machen wollen, um den Ausstoß ihrer Schadstoffe zu reduzieren. Parallel zur UNO-Klimakonferenz haben weltweit Tausende für ein entschlosseneres Handeln im Kampf gegen den Klimawandel demonstriert. Noch immer ist nicht klar, was aus der serbischen Provinz Kosovo werden soll, die mehrheitlich von Albanern bewohnt ist. Die Kosovo-Troika, bestehend aus der EU, den USA und Russland, hat sich nicht auf den Status der Provinz einigen können. Serbien und Russland möchten weiter verhandeln. Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien hingegen wollen die Kosovo-Gespräche beenden. Die Verhandlungsmöglichkeiten für eine Einigung zwischen Kosovaren und Serben seien erschöpft. Der Westen hat Verständnis für die Unabhängigkeitsabsichten der Kosovo-Albaner. Russland hingegen unterstützt den Wunsch Serbiens nach einer Teilautonomie. Papst Benedikt XVI. Hat in einer Ansprache auf dem Petersplatz in Rom die Jugendlichen davor gewarnt, den zunehmenden Konsummentalität zu verfallen. Diese sei eine Sackgasse auf dem Weg zum wahren Glück. Der Papst bedauerte auch, dass skrupellose Erwachsene die Kinder zum Konsum verführten. Im Süden Afghanistans haben afghanische und NATO-Truppen bei einem gemeinsamen Einsatz 1 Dutzend mutmaßliche Taliban-Rebellen getötet. Der Einsatz erfolgte bei der Stadt Musa Kala, welche von den Taliban gehalten wird. In derselben Gegend ist auch ein NATO-Soldat bei einer Explosion ums Leben gekommen. Nach dem gestrigen Tankerunglück hat der entstandene Ölteppich Südkoreas Westküste erreicht. Zahlreiche Zuchtbetriebe für Meerestiere und beliebte Strände sind betroffen. Ölklumpen und Schlick bedecken eine Küstenstrecke von 17 Kilometern, wie Reporter berichten. Tausende Personen haben damit begonnen, die Küste zu säubern. Und von Dutzenden von Schiffen aus werden schwimmende Barrieren gelegt. Das Öl war aus einem einwandigen Tanker ausgelaufen, der mit einem anderen Schiff zusammengestoßen war. Die Baumeister sollen noch in diesem Jahr zu einer Lösung Hand bieten, damit der Konflikt im Baugewerbe beigelegt werden kann. Das verlangen die Delegierten der Gewerkschaft Unia in einer Resolution, die sie in Bern verabschiedet haben. Sonst gäbe es im Frühling wieder Streiks auf den Baustellen. Die Unia-Delegierten sind empört darüber, dass mit der Kündigung des Landesmantelvertrages durch die Baumeister seit Oktober immer noch ein vertragsloser Zustand herrscht. Unia-Co-Präsident Ambrosetti sagte, ohne Vertrag im Bauwesen klaffe im ganzen System der Gesamtarbeitsverträge eine große Lücke. Die Auswirkungen auf andere Branchen der Schweizer Wirtschaft seien verheerend. Baumeisterverband und Gewerkschaften versuchen derzeit unter Vermittlung von Jean-Luc Nordmann, sich auf einen neuen Landesmantelvertrag zu einigen. In der Stadt Bern fahren seit dem Nachmittag die Trams wieder über den Bahnhof Bern. Seit vergangenem Mai war dies nicht mehr der Fall. Im Rahmen der Neugestaltung des Bahnhofplatzes ist ein viergleisiger Trambahnhof entstanden. Mit dem morgigen Fahrplanwechsel erhält das Verkehrshaus in Luzern eine eigene S-Bahn-Haltestelle. Dort wird auch der Voralpenexpress Luzern-Romanshorn Halt machen. An der Einweihung hat Bundesrat Schmid einen ICN-Neigezug auf den Namen des Gotthard-Tunnel-Pioniers Louis Favre getauft. Verkehrsminister Leuenberger seinerseits war dabei, als in Genf die Tramlinie vom Bahnhof Gornava ins Vorortquartier Les Avanchés eingeweiht wurde. Die Strecke soll bis in 3 Jahren bis zum Kernforschungszentrum CERN ins Grenzgebiet Genf-Frankreich führen. Und nun zum Sportgeschehen von heute Samstag mit Christoph Sterchi.
Italienischer Doppelsieg beim Ski-Riesenslalom in Bad Kleinkirchheim. Massimo Blardone gewinnt vor Manfred Mölk und dem US-Amerikaner Ted Ligety. Bester Schweizer wird Daniel Albrecht auf Platz 5. Didier Defago wird 10. Didier Güsch 17. Daniel Albrecht bleibt nach diesem 5. Platz Leader des Gesamtklassements. Schlechte Resultate der Schweizer Langläufer beim Weltcuprennen in Davos. Über 15 Kilometer klassische Technik wird Gurdin Perl als 30. bester Schweizer. Der Vorjahressieger Toni Livers belegt den enttäuschenden 43. Rang. Erster wurde der Deutsche Axel Teichmann. Bei den Frauen gewann die Finnin Virpi Kuitunen, beste Schweizerin war Laurence Rocha auf Platz 24. Der Schweizer Simon Schoch stürzte beim Snowboard-Weltcup-Slalom in Limone-Piemonte schwer. Der Schweizer verletzte sich am Schultergelenk und musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden. Wie schwer die Verletzung ist, wird im Moment abgeklärt.
Zuerst die Atomkrebsstudie. Der Zusammenhang ist wissenschaftlich erwiesen, über die Ursache wird gerätselt. Wir reden mit der deutschen Studienleiterin und wir erklären, warum eine ähnliche Studie für die Schweiz gar nicht möglich wäre. Weiter dann Angst vor plötzlichem Druckabfall. Wie Amerikas Verteidigungsminister Gates die Welt von Irans anhaltender Gefährlichkeit überzeugen will. Angst vor dem Verlust Kosovos. Wie die serbische Regierung nationalistische Gefühle im Volk schürt. Und Staunen und Stimmung zum Schluss der Sendung. Staunen über Stockhausen, der Nachruf auf den deutschen Komponisten. In Deutschland sorgt eine neue Studie über die Gefahr von Atomkraftwerken für Aufsehen. Die Studie im Auftrag des Bundesamtes für Strahlenschutz zeigt, dass die Zahl krebskranker Kinder steigt, je näher ihr Wohnort an einem Reaktorstandort liegt. Es ist nicht die erste Studie, die einen solchen Zusammenhang feststellt, aber eine besonders gründliche. Studienleiterin ist die Mainzer Epidemiologie-Professorin Maria Blättner. Ich fragte sie, was an ihrer Studie anders sei als bei den früheren.
Was neu ist an dieser Studie, ist, dass wir für die erkrankten Kinder und für eine sogenannte Kontrollgruppe individuell den Abstand des Wohnortes vom Kernkraftwerk gemessen haben mit Geokodierung.
Sie stützen sich auf bereits bestehende Daten von Erkrankungen, verstehe ich das richtig?
Richtig, wir haben Daten von 1980 bis 2003 in diese Studie mit einbezogen.
Sie haben speziell die Daten von Kindern angeschaut. Weshalb haben Sie besonders auf Kinder fokussiert?
Wir haben also von allen in Deutschland an krebserkrankten Kindern Daten, und zwar sehr gute Daten. Bei Erwachsenen ist ja das Problem, dass wir keine vollständigen Krebsregister haben und dass deswegen solche Studien sehr viel schwieriger, wenn nicht gar unmöglich sind.
Aber es heißt nicht, dass bei Erwachsenen so ein Zusammenhang nicht auch bestehen könnte.
Das ist ja eine schwierige Frage. Man sollte vielleicht dazu sagen, es ist wissenschaftlich bekannt, dass eine hohe Strahlenmenge dazu führt, dass das Leukämierisiko steigt. Das gilt für Erwachsene und für Kinder. Das kennt man insbesondere aus Hiroshima und Nagasaki. Ja? Wir sind aber hier in einem Bereich der sehr, sehr, sehr niedrigen Strahlendosis. Deswegen ist die Frage, ob es tatsächlich ursächlich mit dieser Strahlendosis zusammenhängt, nochmal eine ganz, ganz andere.
Heißt das, Sie wissen nicht genau, weshalb es diesen Zusammenhang gibt zwischen Krebshäufigkeit und der Nähe zu Atomkraftwerken?
Ganz genau. Die Strahlenmenge, dass diese minimale Erhöhung tatsächlich zu einer Erhöhung des Krebsrisikos führt, ist zumindest biologisch und medizinisch nicht plausibel.
Haben Sie denn Erklärungsmöglichkeiten, weshalb es diesen Zusammenhang geben könnte?
Die haben wir nicht. Wir haben in dieser Studie auch versucht, die Personen zu befragen, also die Eltern der Kinder und die Eltern von Kontrollen. Das Problem ist, dass nur ein Teil der Eltern an dieser Studie mitgemacht haben. Also solche Fragen wie Sozialfaktoren, Anzahl der Geschwister, Impfungen, Hygiene, Pestizide, die hätten wir gerne weiter untersucht, ginge aber nicht, weil wir diese Daten nicht vollständig erheben konnten.
Welche Schlüsse ziehen Sie persönlich aus Ihren Forschungsergebnissen? Wie nahe an einen Reaktor heran würden Sie wohnen gehen?
Ich glaube, wir müssen in der Risikokommunikation sehr, sehr aufpassen. Es geht hier um eine Erhöhung von 1,2 Kinderleukämien pro Jahr. Es ist klar, jedes Leukämiekind ist zu viel. Andererseits, wenn man über Risiko nachdenkt, muss man andere Faktoren viel wichtiger nehmen. Die Frage der verunfallten Kinder, die Frage von Passivrauchen. Mir ist es ganz wichtig, keine Panik entstehen zu lassen unter den Eltern, die dort wohnen. Es ist auch nicht klar, ob das ein Effekt ist, der sich in der Zukunft weiter so anhalten wird.
Das waren Auskünfte von Maria Blättner, die Epidemiologin, arbeitet in Mainz. Eine Studie wie die Ihre existiert für die Schweiz nicht, kann gar nicht, denn ausgerechnet die AKW-Standortkantone führen kein Register über Krebserkrankungen. Olivia Ebinger berichtet.
Wie viele Menschen erkranken an Krebs? Wie alt sind sie und wo wohnen sie? Solche Angaben erfasst ein Krebsregister. Und die Angaben sind die Grundlage für Studien über Ursachen und Prävention von Krebs. 14 aller Kantone führen teils seit Jahrzehnten ein solches Krebsregister. Doch die Standortkantone der AKWs, Aargau, Solothurn und Bern, führen keines. Bis jetzt habe der Kanton Aargau, so eine Sprecherin, dazu keinen Grund gesehen. Doch bis Anfang Jahr muss die Regierung nun eine Forderung der Grünen nach einem Krebsregister beantworten. Die Studie aus Deutschland werde dabei berücksichtigt, erklärt der Kantonsärztliche Dienst. Berücksichtigt werden müssten aber auch Fragen, zum Beispiel über die Aussagekraft einer solchen Statistik. Seit mehreren Jahren verlangen Politiker auch, dass der Bund ein nationales Krebsregister führt. Bis jetzt ohne Erfolg. Das Departement Couchepin prüft nun, ob ein Gesetz geschaffen werden soll, welches die bestehenden kantonalen Krebsregister vereinheitlicht. Keine Aussagen macht der Bundesrat jedoch dazu, ob alle Kantone Krebsregister führen müssten.
Die internationale Iran-Politik steht Kopf seit Anfang Woche, die US-Geheimdienste ihren Bericht über das iranische Atomprogramm publiziert haben. Für schärfere Sanktionen schwindet der Rückhalt. Doch was stattdessen? An einer Konferenz in Bahrain des London International Institute for Strategic Studies diskutieren dieses Wochenende Politiker, Militärs und Geheimdienstler aus den USA, Europa und dem Nahen Osten über die neue Lage. Dabei wird vor allem eines deutlich, die Angst vor den iranischen Ambitionen ist nach wie vor enorm. Aus Bahrain der Bericht von Fredrik Steiger.
Iran verfolge zurzeit kein Atombombenprojekt, sagen die US-Geheimdienste und warfen damit die amerikanischen Bedrohungsszenarien erstmal über den Haufen. Trocken vermerkt der renommierte französische Strategieexperte François Hesbourg:
L'option militaire n'a pas seulement été enlevée de la table, elle a été jetée par la fenêtre.
Die Option eines Militärschlags sei nicht nur vom Tisch geschoben, sondern gleich zum Fenster hinausgeworfen. Das räumt auch US-Verteidigungsminister Robert Gates ein. Doch weil er die Welt überzeugen will, dass der Druck auf Teheran nicht nachlassen dürfe, kam er gleich mit Dutzenden von Militärs, Geheimdienstchefs und Politikern nach Bahrain.
The United States and the international community must continue and intensify.
Der ökonomische, finanzielle und diplomatische Druck müsse gar noch zunehmen, denn
everywhere you turn, it is the policy of Iran to foment instability and chaos.
Wohin man blicke, Iran fördere Instabilität und Chaos. Im Libanon und in Palästina, im Irak und in Afghanistan. Deshalb widersetze er sich dem nun oft geäußerten Wunsch nach einem umfassenden Dialog. Wegen des Verhaltens der heutigen iranischen Regierung sei ein Dialog nicht fruchtbar. Doch auch in der arabischen Welt bleibt das Misstrauen groß. Dass die gesamte iranische Delegation unter Leitung von Außenminister Mottaki nur Stunden vor Konferenzbeginn in Manama überraschend absagte, trug auch nicht zur Vertrauensbildung bei. Demonstrativ betonte hierauf der Premierminister von Katar, Scheich Hamad bin Yassim, die arabische Seite handle gegenüber dem Iran rational. Er machte aber zugleich klar, der Iran sei ein wichtiger Akteur in dieser Weltgegend. Aber man akzeptiere niemals, dass ein Land eine dominante Rolle anstrebe, mit oder ohne Atombomben. In selbe Horn stieß der bahrainische Außenminister Sheikh Khaled bin Ahmed.
How do we now ensure that Iran's relations with the region and the world?
Es gelte dafür zu sorgen, dass Irans Außenpolitik nicht länger die Ursache von Querelen sei. Auf der anderen Seite üben sich nun auch die Golfstaaten in ein bisschen Muskelspiel.
The GCC countries are moving to develop a peaceful, open and transparent nuclear program.
Man starte ein eigenes Atomprogramm. Werde dabei aber, betont der Scheich an die Adresse Teherans, eng mit der UNO-Atombehörde IAEA zusammenarbeiten und transparent vorgehen. Doch offenkundig ist, der US-Geheimdienstbericht hat die Besorgnis über den Iran und sein Regime keineswegs zerstreut.
Der Bericht von Fredrik Steiger. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat den Bericht der Kosovo-Troika in Händen, doch viel Unerwartetes bekommt er darin nicht zu lesen. Die Troika, bestehend aus der EU, der USA und Russland, räumt ein, dass es ihr nicht gelungen sei, eine einvernehmliche Lösung zwischen Serben und Kosovo-Albanern zu finden. Eine total festgefahrene Situation also. Darüber sprach ich mit Walter Müller, unserem Korrespondenten in Belgrad, und fragte ihn, was man davon spüre in Serbien.
Der Kosovo ist eigentlich das ein und einzige Thema in Serbien. Ministerpräsident Koštunica und seine Leute haben eine beängstigende Stimmung kreiert, so im Sinne von, die ganze Welt ist wieder gegen Serbien, man will uns den Kosovo nehmen, nur Russland steht für uns ein. Und in der Stunde der Not müssen wir als Nation zusammenstehen und uns zur Wehr setzen. Ein Appell also an die nationalistischen Gefühle, und das funktioniert, die nationalistischen Töne sind so laut wie schon lange nicht mehr.
Nationalistische Aufwallung also als Resultat einer gezielten Regierungsstrategie. Was löst das in der Bevölkerung aus?
Ja, die Bevölkerung ist sozusagen in eine Krisenstimmung gestürzt. Erinnerungen an die 90er Jahre der Balkankriege werden wach. Die Leute haben wieder Angst, dass die Banken zusammenkrachen könnten. Und wer kann, legt sich wieder Lebensmittelvorräte an. Es ist schon vorgekommen, dass in einigen Supermärkten in Neubelgrad das Speiseöl ausgegangen ist. Viele fürchten schlicht und einfach, dass wieder ein Krieg ausbrechen könnte.
Wenn Kosovo sich tatsächlich einseitig für unabhängig erklären sollte, was ja allgemein erwartet wird, was hat die serbische Regierung dann vor?
Offiziell betont die Regierung, dass Krieg keine Option ist. Das sagen der Verteidigungsminister und auch Staatspräsident Boris Tadic. Denn sie wissen aus den Erfahrungen der erwähnten 90er Jahre unter Milosevic, dass Serbien mit Krieg nur sich selber schaden würde. Trotzdem hat aber ein Berater von Ministerpräsident Koštunica im Fernsehen gesagt, Krieg wäre durchaus eine Option, die staatlichen Interessen zu schützen. Aber konkret hat nun jedes Ministerium den Auftrag, Pläne auszuarbeiten, was zu machen sei, falls sich der Kosovo eben unabhängig erklären sollte.
Und wie sehen diese Pläne aus, sofern man sie überhaupt schon kennt?
Über diese Pläne wird ziemlich viel Geheimnistuerei betrieben, was wieder die Krisenstimmung schürt. Sicher ist, dass die Regierung eine Riesensumme von 27 Millionen Euro gesprochen hat, um im nächsten Jahr die Serben im Kosovo zu finanzieren, zu unterstützen, also die sogenannten serbischen Parallelstrukturen, das heißt Schulen, Spitäler und Klöster. Spekuliert wird, dass Serbien beispielsweise die diplomatischen Beziehungen zu Ländern abbrechen könnte, die einen unabhängigen Kosovo dann anerkennen, oder über den Kosovo eine Wirtschaftsblockade verhängen oder sogar die Straßen zum Kosovo zu sperren, oder dass sich der vor allem von Serben bewohnte Norden im Kosovo vom Kosovo eben direkt abspalten würde.
Alles in allem also eine grosse Spannung derzeit. Für wie gefährlich schätzen Sie die Situation ein?
Viel hängt jetzt von der EU ab. Wenn genügend EU-Staaten die Unabhängigkeitserklärung der Kosovo-Albaner anerkennen, werden sich die Unruhen wohl in Grenzen halten. Heftige Reaktionen wird es in Serbien geben, nehme ich mal an, vor allem in Belgrad. Da sind Unruhen eigentlich vorprogrammiert bei der jetzigen Stimmung. An Krieg glaube ich nicht, aber so oder so, die EU muss jetzt eine Führungsrolle wahrnehmen, darf also keinesfalls zuwarten und zuschauen.
Die Einschätzung von Walter Müller. Er ist eben erst von einer Kosovo-Reise zurückgekehrt. Wie die Stimmung dort ist, hören Sie in der Sendung International morgen Sonntag nach dem Echo der Zeit auf DRS1. Ich wurde auf Sirius ausgebildet und dort will ich auch wieder hin, obwohl ich noch in Kürten bei Köln wohne. Das sagte Karl-Heinz Stockhausen einmal. Ob der große deutsche Komponist es auf Sirius geschafft hat, ist nicht bekannt. Sicher aber war er eine Vaterfigur der neuen Musik. Sein Beitrag zur Entstehung der elektronischen Musik ist entscheidend. Seine ausufernden Großprojekte sind legendär. Gestern wurde bekannt, dass Karl-Heinz Stockhausen am Mittwoch 79-jährig verstarb. Musikredaktor Thomas Adank.
Keine Provokation hat er hier erreichen wollen, Karl-Heinz Stockhausen, der damals im Studio des WDR in Köln seinen Gesang der Jünglinge realisierte. In mühsamster Kleinarbeit und unzähligen Arbeitsschritten schuf er, in den 50er Jahren, ein Stück, das zu den großen Klassikern der elektronischen Musik gehört. Dass sein Stück allerdings spirituellen Charakter hat, ja verweist auf den katholischen Hintergrund seines Schöpfers und dies mit elektronischen Klängen, geriet dann doch einigen Kritikern in den falschen Hals. Doch Stockhausen blieb sich treu, blieb immer ausgerichtet auf die Zukunft.
Weil ich mich nicht richte nach der Welt, wie sie ist, weder nach einem Geschmack noch nach einem Auftraggeber noch nach der Mode, sondern ganz für mich allein bin und den nächsten Schritt machen möchte in Richtung des Unerhörten und des Unbekannten in der Musik und dass ich nur etwas wählen will, was mich selber erstaunt.
Stockhausen hatte eine unerschöpfliche Fantasie und konnte seine Gemeinde immer wieder überraschen, wie in dieser Musik zu einem Kindertheater, geschrieben für Spieluhren. Zugänglichste Klänge der neuen Musik mit bescheidensten Mitteln. Doch was in unmittelbarer Nachbarschaft entstand, ist alles andere als eine Miniatur. Das Opernprojekt Licht, das den 7 Wochentagen je einer Oper widmet. Ein Werk, an dem Stockhausen 26 Jahre gearbeitet hat und das im wörtlichen Sinne größter Dimensionen annimmt. Etwa im Mittwoch aus Licht, wo ein Streichquartett auf 4 Helikopter verteilt wird, die bis 6 Kilometer weg vom Ort der Zuhörenden fliegen, auch wenn sie dank modernster Übertragungstechnik die Mischung von kreisenden Rotorblättern und Violinklängen mitverfolgen können. Thank you. Karl-Heinz Stockhausen war ein großer Bewunderer der Technik, der Kontrolle, der Präzision. So ließ er sich anlässlich der Katastrophe vom 11. September 2001 zu der Äußerung hinreißen, dies sei das größte Kunstwerk, das es überhaupt gäbe für den ganzen Kosmos. Da verwechselte er Katastrophe und Kunst, was ihm zu Recht verübelt wurde. Doch wenn es um seine Musik geht, ist Stockhausen immer visionär geblieben, war es schon in den 60er Jahren, als er mit seinem Stück Stimmung die ganze Musikwelt verblüffte. Ein 80-Minuten-Werk aus 6 Tönen. Fast schon New Age-Musik, nur Jahrzehnte früher und viel besser.
Stimmung, das Werk von Karl-Heinz Stockhausen, der diese Woche gestorben ist. Mehr von und über den deutschen Komponisten bringt die Sendung Parlando morgen Sonntag um 16 Uhr auf DRS2. Das war das Echo der Zeit vom Samstagabend. Verantwortlich war Urs Bruderer für die Nachrichten, Herbert Ming. Am Mikrofon war Hans Ineichen. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.